das ist der ICF Basel Podcast.
Yes! Jesus ist im Zentrum dieser Serie. Ich bin pumped, heute den Start zu machen. Der Raffi hat gesagt, wir bereiten uns auf Ostern vor. Wir haben gedacht, in einer Zeit, wo Hoffnung und Zuversicht spärlich ist und wo man das Licht am Ende des Tunnels nicht so gut sieht, warum nur an Ostern über Hoffnung reden? Warum nicht ein paar Wochen vorher und sogar noch eine Woche nach Ostern über Hoffnung reden? Lass uns über Hoffnung reden. Ich möchte einen Satz aus der Bibel vorlesen, aus dem Neuen Testament, der für mich entscheidend war oder verantwortlich ist, auch, dass wir diese Reihe so machen, wie wir sie machen. Und das ist im Hebräerbrief 10, Vers 23. Lasst uns unbeweglich an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Gott hat uns an Ostern durch die Auferstehung von Jesus Hoffnung geschenkt. Aber unsere Aufgabe ist es, die festzuhalten. Wir müssen sie festheben. Unbeweglich, unbeirrbar daran festheben. Hast du jemals mit einem Hund gespielt, der einen Stock im Maul hat? Hast du jemals einen Hund mit einem Hund gespielt? Wer kennt Hund? Ja. Wenn ein Hund richtig den Stock will haben, dann bist er fest und dann kannst du rissen und machen und tun. Der Hund lässt nicht los. Wir haben einen Hund, ich bin mit einem Hund aufgewachsen. Ich habe probiert, dem Hund das Knick zu brechen. Ich habe probiert, den umzuschleudern. Er lässt nicht los. Sogar wenn der Boden unter den Füßen weggeht, du kannst den Hund umschleudern. Der lässt nicht los. Und ich habe das Gefühl, Gott sagt uns Christen in dieser Zeit, lasst euch die Hoffnung nicht einfach so los, die euch geschenkt worden ist. Habt fest an dem. Beißt fest. Auch wenn es rüttelt und schüttelt und der Boden vielleicht unter den Füßen weggerissen wird, habt fest an dieser Hoffnung. Entwickelt ein Biss, oder? Wir greifen nach dem und nach dem und nach diesen Massnahmen und nach dem Impfstoff und dann greifen wir nach dem und dem und ich habe das Gefühl, Gott sagt uns, hey, die letztendliche Hoffnung, die wirklich greift, ist Jesus. Der Satz, den ich vorher vorgelesen habe, aus dem Hebräerbrief, lasst uns unbeweglich an der Hoffnung festhalten, den kann man auch anders übersetzen. Man muss das Verb unbeweglich, das Adverb, sorry, unbeweglich kann man auch als Adjektiv in diesem Satz einbauen. Und das wird dann so aussehen, Hebräer 10, 23. Lasst uns an der unbeweglichen oder unverrückbaren Hoffnung festhalten. Das kannst du auch so formulieren. Das heisst, das ist nicht nur eine Aufforderung an dich und mich, es ist auch eine Ermutigung. Wir sollen nicht nur unbeweglich an dieser Hoffnung festhalten, sondern der Schreiber sagt, hey, die Hoffnung, die Gott uns geschenkt hat, ist selber unbeweglich. Die Hoffnung, die Gott uns schenkt, ist unverrückbar, unbeweglich. Die Hoffnung steht fest und wir dürfen die festhalten. In der Auferstehung hat Gott durch Jesus den Tod besiegt und er startet sein Reich, das unzerstörbar ist, unverrückbar ist. Eines Tages wird sein Reich von der Liebe, von der Gerechtigkeit und vom Frieden vollständig da sein. Das kommt unaufhaltsam auf uns zu. Die Bibel redet an einer anderen Stelle darüber, dass wir eine lebendige, unverwesbare Hoffnung bekommen haben. Warum ist die lebendig? Warum ist unsere Hoffnung unverweslich? Weil Jesus lebt. Weil Jesus unverweslich ist. Darum ist er unsere Hoffnung und das geht nicht kaputt. Das heisst, sei nicht überrascht, wenn wir in den nächsten Wochen ein bisschen über Jesus schwätzen. Jeden Sonntag schauen wir jetzt Geschichten aus dem Neuen Testament, wie Jesus hoffnungslose Schicksal wendet. Wie er Menschen Hoffnung schenkt und wenn er Menschen ermutigt, an dieser Hoffnung festzuhalten. Und heute schauen wir eine grandiose Story an miteinander aus dem Neuen Testament. Wenn wir immer wieder von Jesus leben in der Bibel, dann wird deutlich, überall wo Jesus gesehen ist, hat er Menschen angezogen. Menschen haben sich um Jesus versammelt. Menschen sind fasziniert von ihm, wie er predigt. Oder niemand hat so predigt mit dieser Weisheit und dieser Autorität. Er hat Menschen geheilt. Menschen, die krank waren. Menschen, die blind waren, haben die Augen geöffnet. Menschen, die taub waren, haben die Ohren geöffnet. Stell dir vor, die Anziehungskraft. Aus allen Gegenden sind Menschen zusammengeströmt. Aus allen Milieus, Altersgruppen, aus verschiedenen Nationen sind sie zusammengekommen und haben den Jesus hören und erleben. Und genau so ist es auch in der Story, die ich jetzt euch gerade vorlesen möchte. Markus Kapitel 2, Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Ihr seht, der ist famous gewesen. Die Leute wollten wissen, wo er ist. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, rissen es auf und ließen die Matte, auf der der Gelähmte lag, hinab. Stell dir die Szene vor. Jesus kommt in das Haus, er predigt, Menschen versammeln sich in Massen. Das Haus hatte keinen Platz mehr. Da hat niemand auf den Abstand geschaut. Kein Platz mehr gehabt. Im Haus, nicht einmal draußen vor dem Fenster, nicht einmal vor der Tür hat es mir Platz. Die Leute wollten aus an der Tür schon und wollten schauen, was sagt er, was macht er. Die Anziehungskraft von Jesus war so stark. Dann heisst das, vier Männer ihren gelähmten Freund bringen, weil sie Hoffnung haben, dass der Jesus dem Mann helfen kann. Und sie kommen nicht durch, oder? Weil so viele Leute sind. Und dann kommen sie auf dich und tragen ihn aufs Dach. Machen das Dach kaputt. Die reißen das Dach auf. Und ich denke mir, das ist schon mal eine dreiste Hoffnung. Stell dir vor, Jesus ist schon predigt und plötzlich geht oben die Decke kaputt. Was würden wir sagen, wenn das passieren würde? Hier. Die Decke geht kaputt. Ich möchte die vandalieren für Jesus. Kaputt lernen ab und alle sind gespannt, was sagt Jesus, was macht Jesus. Und er landet dort vor Jesus und dann in Vers 5 heißt Folgendes: Als Jesus ihren Glauben sah, man könnte sagen, wo Jesus ihre dreiste Hoffnung gesehen hat, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Die gehen durch, oder, was Jesus da sagt. Die gehen nicht durch, weil der durchs Dach ist. Die gehen nicht durch, dass er vielleicht den jetzt heilen würde, sondern sie gehen durch. Sie sagen, hey, Gott vergibt Sünden. Und das braucht die richtige Form dazu. Das passiert vielleicht im Tempel oder mit den Opfertieren und so. Das hat sie Ablauf, das ist in der Form, in dem System, wo wir uns gewöhnt sind. Und dann sagt Jesus in Vers 8, Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Jesus fragt, was kann man leichter sagen? Was ist einfacher zum Sagen? Also ich meine, jeder kann sagen, deine Sünden sind dafür. Das kann jeder sagen. Weil der Effekt, ob das wirklich passiert ist, ist nicht unmittelbar sichtbar, oder? Jeder kann sagen, deine Sünden sind vergeben. Aber jemandem sagen, stand auf und lauf, jemand, der gelähmt ist, das kann auch jeder sagen. Aber wenn es dann nicht passiert, dann ist deine Glaubwürdigkeit ein bisschen angekratzt, oder? Und Jesus sagt genau, warum wir das jetzt machen, Vers 10. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Sie alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wenn ich mir das vorstelle, was da passiert ist in dem Moment, stell dir vor, die Freude, die entsteht von diesen vier Freunden, die Freude von dem Gelähmten, der jetzt laufen kann. Stell dir vor, der Respekt, der von Jesus wächst, oder, in dem Moment, die Ehrfurcht, wow, nur Gott kann vergeben, aber der macht so etwas. Das heisst, der kann wahrscheinlich unsere Schuld vergeben. Stell dir vor, was dort muss los gewesen sein. Oder? Und es ist eine unglaubliche Story. Und man könnte jetzt so viele Punkte aus dieser Story rausschellen, oder? Wir können eine ganze Predigtreihe machen, nur zu dieser Geschichte. Machen wir nicht. Aber ich habe mich so schwer hier in der Vorbereitung. Manchmal fällt mir es leichter, eine Predigt vorzubereiten, und manchmal habe ich richtig Mühe. Und das war so ein Fall gewesen, weil mein Ziel ist immer, eine Predigt am Donnerstag oben fertig zu machen, dass ich am Freitag Tag habe mit der Familie, oder? Wochenende machen. Und ich habe frustriert am Freitag oben um 11 Uhr meinen Laptop zugeklappt, weil ich einfach nur einen Punkt formulieren konnte, was mir aus dieser Story wichtig ist. Und ich habe so gedacht, es gibt so viele Sachen, die man noch sagen kann. Es gibt so viele Facetten. Und ich habe es einfach nicht in Struktur gebracht. Ich habe es nicht angekriegt. Ich war so frustriert. Ich dachte, okay, Gott, in diesem Fall bringe ich halt einfach nur diesen Punkt. Ja, dann ist es halt doof. Und bevor ich sage, was das für ein Punkt ist, ich glaube es mir jetzt vielleicht nicht, aber ich habe nicht gewusst, dass der Worship-Leiter am Donnerstag oben schreibt, er ist krank und es gibt kein Worship. Habe ich nicht gewusst, aber als er mir angerufen hat, habe ich gedacht, yes. Nicht wegen ihm, Leute, sondern wegen meinem Punkt. Mein Punkt ist folgender. Das, was mir wichtig war, ist in der Geschichte, und ich glaube, Gott möchte uns das jetzt wirklich sagen heute Morgen. Das, wo Kirche attraktiv macht, ist Jesus. Das, was anziehend ist an Kirche, ist Jesus. Es ist nicht das schöne Haus gesehen, das die Menschen angezogen hätten. Es war nicht die wunderbare Dekoration. Wie gewaltig sie das Haus gestaltet haben. Wie freundlich das Welcome-Team war, das die Menschen angezogen hat, oder? Es war nicht die tolle Worship-Band, die so wundervoll gesungen hat und die Leute dachten, wow, so einen Gesang haben wir jetzt schon lange nicht mehr erlebt, komm, wir strömen in das Haus. Es waren nicht die Lichter, die hier kreativ das ausgeleuchtet haben. Es war nicht eine Celebration und eine kreativ geschmückte Predigt. Und es war nicht das, was die Leute zu diesem Haus angezogen haben. Es war nicht das gute Essen gewesen. Die tolle Gemeinschaft nach der Predigt, die die Leute angezogen haben dort an. Es war auch nicht attraktiv und anziehend gewesen, weil alle ihre Gaben haben einbringen können und jeder sein Potenzial entfalten dort in dieser Gemeinschaft. Das kannst du in einem Verein auch finden. Für das brauchst du keine Kirche. Und ich weiss, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, wenn ich das so erzähle. Aber die Leute sind nicht in das Haus geströmt, weil das Haus so schön war. Die Leute sind zu diesem Haus geströmt, weil Jesus drin war. Mir ist das so eingefahren, gerade in der heutigen Zeit. In anderen Worten, es war nicht die Form, sondern der Inhalt, der entscheidend war. Und ich möchte das betonen, ich bin nicht gegen Form. Ohne Form gibt es gar keinen Inhalt. Jeder Inhalt braucht eine Form, oder? Und ich bin auch nicht dagegen, dass man sich Mühe gibt bei der Form. Ich bin für Exzellenz und die Form muss auch dem Inhalt entsprechen und so weiter, oder? Aber die Form darf nicht wichtiger werden als der Inhalt. Die Form darf nicht wichtiger werden als der Inhalt. Das Einzige, was die Kirche einzigartig macht im Vergleich zu anderen Institutionen, Leute, ist die Gegenwart von Jesus. Das ist ihr alleinige Merkmal im Vergleich zu anderen Institutionen, ist die Gegenwart von Jesus. Das, was die Kirche berechtigterweise anziehend macht, ist nichts anderes als Jesus. Alles andere findest du an anderen Orten auch. Und zwar noch besser, oft. Das, was Kirche ausmacht, ist Jesus. Wir stellen uns oft die Frage, oder? Und ich weiss, die Kirchenlandschaft generell stellt sich oft die Frage, wie muss die Kirche heute sein, dass sie wieder attraktiv wird? Wie muss die Kirche sein, dass sie wieder Menschen anzieht? Und die Frage stellt sich das ICF, die Frage stellt sich die reformierte Kirche, die Frage stellen sich alle. Wie muss die Kirche heute sein, dass sie wieder attraktiv ist? Das ist eine gute Frage und das ist auch richtig. Und man tut an der Form schrauben, vielleicht sogar am Inhalt, das mehr betonen und so weiter. Das ist alles gut und recht. Aber darf ich heute einen Vorschlag machen? Das, was damals anziehend war, ist noch heute das Gleiche. Es ist die Gegenwart von Jesus, die die Kirche attraktiv macht. Schau, wir können die schönsten und professionellsten Gottesdienste auf die Beine stellen. Und wir können sie Celebrations nennen. Und wir können die beste Band auf die Bühne stellen, oder? Und es druckt und es ist laut und es ist frisch, oder? Und wir können das alles machen. Wir können unsere Gottesdienste spicken mit kreativen Elementen, dass es dir ja nie langweilig wird, oder? Wir können das lustig machen. Wir können Leute auf die Bühne stellen, die super können strukturiert predigen und dich unterhalten. Aber Leute, wenn Jesus nicht im Zentrum ist, ist es nicht mehr wie ein Zirkus gewesen. Wenn wir das alles machen und Jesus ist nicht da gewesen, dann ist der Worship nicht mehr wie ein Konzert. Dann ist der Gottesdienst nicht mehr wie eine Show und eine Predigt ist nicht mehr wie eine schöne Rede. Aber das ist nicht das, was wir wollen, oder? Wir wollen Jesus, seine Gegenwart, sein Wirken. Es gibt eine wunderbare Geschichte im Alten Testament, die verdeutlicht, dass das passieren kann. Dass die Form, die Gott ja gibt, nochmal, Form an sich ist nicht schlecht. Und wir müssen gute Formen finden. Und das muss auch schön sein und qualitativ gut sein. Oder? Aber im Alten Testament gibt es eine Story, wo die Form wichtiger geworden ist als der Inhalt, als Gott selber. Und die Form ist zum Götz geworden. Im vierten Buch Mose wird beschrieben, die Israeliten sind in der Wüste und sie werden von Skorpionen oder Schlangen angegriffen. Und werden gebissen und werden vergiftet und die Leute sterben. Und Mose geht zu Gott und schreit zu Gott, sagt, was muss ich machen? Und Gott gibt ihm den Auftrag, du so eine eiserne Schlange schmieden, häng sie an einen Stab und heb sie auf. Und alle, die auf die Schlange schauen, die gebissen worden sind, werden gerettet. Das ist die Story, oder? Wo nachher aufgerichtet wird im Johannesevangelium, im Neuen Testament, wo Jesus aufgerichtet wird am Kreuz. Alle, die dort anschauen, werden gerettet. Alle, die Jesus anschauen, werden gerettet und geheilt. Oder? Das ist wunderbar. Das Wirken von Gott. Nur, ein paar Jahrhunderte später, auch im Alten Testament, lesen wir im 2. Königebuch, dass der Stab, der sich dort erhalten hat über die Jahrhunderte, der Stab, der auf Gottes Wirken hinweist, ein Problem geworden ist. Und zum Götz geworden ist. Es ist ein Götzendienst entstanden, weil man mehr Hoffnung in die Form gesetzt hat, als in den Inhalt. Man hat mehr Hoffnung dort hineingelegt. Und der König Hiskia musste den Stab zerstören, weil die Leute das als Götz arbeitet haben. Ein altes Relikt, das an Gottes Wirken erinnert, wird verwechselt mit Gott. Und ich frage mich heute, haben wir auch so Sachen? Haben wir auch so Relikt und Formen? Wo wir so auf Hochglanz poliert haben und wo wir uns so gewöhnt sind daran Und wo auch ja gut sind, aber wir sind so fixiert auf die Form, dass wir gar nicht mehr wissen, wenn die Form mal wegbricht, wie man eigentlich noch Gottesdienst feiert. Ich frage mich, haben wir so Formen, wo wir uns so dran festklammern? Und wenn die wegbrechen, geht uns, wird uns der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich frage mich, gibt es Formen in unserem Leben, die zu unserem Gott geworden sind, wo wir uns das Vertrauen reinsetzen? Schau, das, was ICF vor 20 Jahren ist, das jetzt alt, so erfolgreich gemacht hat, ist gesehen, weil man gesagt hat, hey, wir machen professionelle, freche, kreative Gottesdienste. Und wir lösen uns von diesen eingesessenen Formen, oder, die man ja kennt. Die Leute sich nur auf Formen, aus der Abgrenzung raus, haben wir gesagt, jetzt machen wir das kreativ, unterhaltsam, laut, frech. Und das ist alles gut. Und Gott ist da drin gewesen. Das geht mir gar nicht darum, das schlecht zu reden. Aber manchmal frage ich mich, gerade wenn ich die Story lese von diesen vier Freunden und die Story aus dem Alten Testament, frage ich mich, ob wir die neuen Formen, wo wir uns daran festhalten, so muss ein Gottesdienst sein, so muss eine Celebration sein, dass die zu unseren Götzen geworden sind und dass wir angefangen haben, die anstelle von Gott zu setzen. Vielleicht. Und darum finde ich das grandios, haben wir heute kein Worship auf der Bühne. Weil es hilft meiner Predigt. Vielleicht hast du gedacht heute, Video. Das hat mich jetzt nicht so berührt, der Worship. Vielleicht hast du schon ein paar Mal gedacht, wenn jemand gesungen hat, das hat mich heute nicht so berührt, der Worship. Darf ich dir einen Vorschlag machen? Der Worship war im Fall eh nicht für dich gewesen. Worship Gott, das geht nicht um uns. Wir wollen nicht uns berühren. Wir wollen Gott berühren. Du siehst, wie das plötzlich kehren kann. Gott hat eine Tendenz. Und das lese ich in der ganzen Bibel, vom Anfang bis zum Schluss. Gott hat eine Tendenz. Er tut gern Götzen wegnehmen. Er tut gern Götzen zerstören. Und je nachdem, wie viel Vertrauen und wie viel Liebe wir zu diesem Götzen haben, ist das schmerzhafter und macht mehr weh. Ich mache mir auch so einen Stress, wenn wir die Qualität von unseren Gottesdiensten nicht auf ein Level kriegen, das ich ansprechend finde persönlich. Ich mache mir auch so einen Stress, oder wenn wir den Livestream, wenn die Qualität nicht stimmt, oder wenn es nicht gut tönt, oder und ich mache mir Stress, weißt du, wenn es Licht nicht, ich mache mir auch so einen Stress wegen so Zeug und Sachen, oder? Und dann, im ICF ist unser Zugfahrt, ist der Sonntag, oder? Wir wollen, das ist wichtig, und dann kommt die blöde Pandemie, oder? Und man darf nicht einmal singen. Und dann wird noch der Worship-Leiter krank. Gute Besserung, Bruce. Aber dann lese ich die Story von den vier Freunden, oder, wie sie den Gelähmten zu Jesus bringen, ins Haus hineinbringen und merke, wie wenig wichtig das Haus ist. Leute, es kann sogar sein, dass wenn Jesus in dein Haus kommt, das Dach kaputt geht. Es kann sein, dass deine Form zerbricht. Wenn Jesus in dein Haus kommt, kann es sein, dass deine Form kaputt geht. Dein Haus kaputt. Wer hat den Dachschaden eigentlich gezahlt in dieser Geschichte? Das steht nie. Der arme Sieg, oder? Und das nur, weil vier Männer so dreist gesehen sind, all ihre Hoffnung auf den Jesus zu setzen. Weil vier Männer dreist gesehen sind und gewusst haben, die Form rettet niemand. Das Haus vergibt niemandem seine Sünden. Das schöne Dach heilt doch niemand. Der Tempel, das System, das ist okay, aber das hilft dem Menschen jetzt nicht. Das Einzige, was verändert, das Einzige, was rettet, das Einzige, was heilt, schlussendlich ist Jesus. Und die haben das gewusst und sind dreist gewesen und haben alles auf eine Karte gesetzt. und sind dort das Dach aufgeklettert. Mich fasziniert das. Ich möchte auch dreist hoffen. In dieser Zeit, ich möchte dreist sein in meiner Hoffnung. Dreist! Hey, ich habe auf die Karte Jesus gesetzt. Das ist vielleicht naiv. Ja, who cares, Mann? Ob du geimpft bist oder nicht, sterben tust du trotzdem irgendwann. Ist so, oder? Ich habe noch nie einen Geimpften gesehen, der noch nie gestorben ist. Nein, wirklich. Hey Leute, das, was wirklich zählt, ist Jesus. Er ist unsere Hoffnung, oder? Und ich stelle mir vor, wie anstrengend das muss sein, den Gelähmten dort anzutragen auf so einer Matte. Wir haben im Militär auch so blöde Übungen gemacht. Es waren zwar keine Gelähmten, die wir transportiert haben, sondern die Säcke, die ich dann laufen wollte, oder? Aber das ist mega anstrengend. Das ist mega anstrengend. Stell dir vor, das Haus aufgeklettert, das Dach. Stell dir vor, wie anstrengend das war. Jemand, der nicht mitmachen kann, dort aufzuhiefen. Aber das ist das, was die dreiste Hoffnung macht. Sie überwindet Hindernisse, weil man setzt alles auf eine Karte Jesus. Es gibt Leute, es gibt Christen, die kommen nicht mehr in den Gottesdienst, weil die Maske unkomfortabel ist. Und ich verstand das ja. Ich wäre genau gleich, wenn ich nicht müsste sein. Nein, aber es gibt Christen, die kommen nicht mehr seit einem Jahr in den Gottesdienst, weil es unkomfortabel ist. Und dann beschämt mich das, weil ich selber so bin und sehe Christen in China, die nicht dürfen in den Gottesdienst gehen und die müssen heimlich in den Gottesdienst gehen, weil wenn sie gesehen werden, sie mit dem Leben zahlen. Und dann denke ich so, wo ist unsere Hoffnung, wo ist unsere Dreistigkeit und das, was wir auf Jesus setzen? Wir haben uns hier im Westen so ein Komfort-Christentum angeeignet und ich gehöre dazu, oder? Ich bin genau gleich. So ein Komfort-Christentum und Komfort ist unser Götz. Und Gott liebt es, Götzen wegzunehmen. Und dann ist plötzlich der Komfort weg. Und was dann übrig bleibt, bleibt übrig. Und diese Frage müsste sich jeder von uns persönlich stellen. Was bleibt denn noch übrig, wenn das Dach kaputt geht? Was bleibt noch übrig, wenn das Haus nicht mehr da ist? Diese Frage müssen wir uns alle stellen. Habe ich mich an die Form geklammert oder an den Inhalt? Wir im Leitungsteam vom ICF, wir stellen uns im Moment ständig die Frage, wie muss Kirche heute sein? Hey, was ist unsere Aufgabe, gerade in dieser Krise? Was haben wir zu tun? Oder in welche Richtung geht es? Und wir beten und wir diskutieren. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden, gell, als wir schon darüber geredet haben, was sind jetzt unsere Prioritäten? Und dann kommt wieder eine Änderung und in welche Richtung geht es und so weiter. Und es ist spannend. Wir haben jegliche Einflüsse, die auf uns zuprallen als Leitungsteam. Leute, die sagen, hey, geht es euch eigentlich noch, dass ihr euch noch trefft in dieser Zeit? Warum müsst ihr euch jetzt noch treffen? Oder? Wir sollten uns nicht mehr treffen, Gottesdienst feiern, sondern wir sollten die Halle zu einem Impfzentrum machen. Das habe ich auch schon gehört. Das ist wirklich so als Vorschlag gekommen. Und dann haben wir auf der anderen Seite Leute und sagen, hey, jetzt hört mal auf, alles mitzumachen als Kirche. Jetzt, wo ist die Kirche? Die Kirche muss doch mal das Maul aufmachen, muss mal protestieren, muss vor dem Bundesrat, Bundeshaus und gegen die Maskenpflicht demonstrieren. Haben wir auch in der Kirche. Und Einfluss kommen von links und sagen, was ist unsere Aufgabe? Was müssen wir machen? Und wir sind wie zum Schluss gekommen in den letzten Monaten. Unsere Aufgabe, unsere Kernkompetenz als Kirche ist von Jesus zu erzählen. Beständig jeden Sonntag von Jesus zu erzählen. Weil, schau, Freunde, das macht sonst niemand. Das macht kein soziales Werk. Ich bin nicht gegen soziales Engagement. Wir als Kirche, wir müssen sozial aktiv sein. Wir müssen in Wort und Tat das Evangelium bringen. Keine Frage. Aber sozial aktiv sein, das machen auch andere. Aber das, was niemand macht, ist von Jesus erzählen, ist das Evangelium bringen. Das macht niemand. Und ich bin so froh, dass sich Politiker die Kappe waschen gegenseitig und über die Massnahmen diskutieren und die Debatte führen. Ich bin so froh, dann muss ich das nicht machen. Dann habe ich Fokus und kann auf Jesus richten. Ich bin so froh, läuft das, die Debatte. Ich bin froh, gibt es wissenschaftlich, ich bin froh, tun die streiten. Ist alles gut und recht? Wenn sie nicht würden streiten, würde ich wahrscheinlich das Maul aufmachen als Prediger, oder? Aber es passiert und ich bin so froh, muss ich nicht. Ich kann mich auf Jesus fokussieren. Wir können Jesus predigen. Wir können von ihm erzählen, weil er ist schlussendlich unsere Hoffnung, die nicht kaputt geht und die nicht verwest und die unzerstörbar ist. Niemand sonst predigt von Jesus. Leute, das ist unser alleinige Merkmal als Kirche. Das ist das, was uns unterscheidet von allen anderen Institutionen. Jesus ist der, der die Kirche attraktiv macht. Lasst uns zurückkommen zum Inhalt. Es ist er, der den Unterschied macht. Eines der schlimmsten Komplimente, die du mir geben kannst, nach einer Predigt. Und das ist gut gemeint, verstehe mich nicht falsch, aber das habe ich schon so oft erlebt, ich hasse es. Ich sage es dir auch, wenn du mir sagst. Die es gesagt haben, die wissen, dass ich es nicht mag. Etwas vom Schlimmsten, was du mir kannst sagen nach einer Predigt, wenn du es gut meinst und mir ein Kompliment willst, ist sagen, das war eine schöne Predigt gewesen. Wer braucht eine schöne Predigt? Das ist mein letztes Ziel, eine schöne Predigt zu halten. Was will ich mit einer schönen... Ich will nicht... Das klingt so, das war nett gewesen, danke vielmals. Ich will nicht nett sein. Ich will dreist sein. Ich will dir sagen, ich will dir weh machen, verstehst du? Ich will dir sagen, du bist ein Sünder und du hast Götze in deinem Leben und du musst umkehren und deine Hoffnung auf Jesus setzen. Das will ich sagen. Weil ich weiss, nichts verändert dich außer Jesus. Nichts rettet dich außer Jesus. Nichts erlöst dich außer Jesus. Nichts. Schlussendlich ist er das Fundament, das verhebt. Und Ich finde das so absolut genial, wie die Geschichte ihren Lauf nimmt. Jesus ist so lieb, viel lieber als ich. Er würde das nie so sagen, was ich vorher gesagt habe. Er würde das nie so sagen. Er ist mega lieb, oder? Er ist barmherzig. Der Typ kommt zu ihm, wird angedreht, oder? Und Gott und Jesus vergibt ihm seine Schuld. Er ist nicht einmal wegen dem dort angekommen. Er ist gekommen, weil er gelähmt ist, oder? Aber so ist Jesus. Er ist übermäßig grosszügig, überschwänglich in seiner Barmherzigkeit. Er vergibt ihm seine Schuld. Und er heilt ihn. Und Leute, ich frage mich, sind wir noch so dreist, um unsere Hoffnung auf Jesus zu setzen? Aber sind wir noch stolz auf Jesus? Sind wir noch stolz auf ihn? Stolz ist so ein negativ belastetes Wort im christlichen Glauben. Aber wir dürfen stolz sein. Wir dürfen stolz sein, und zwar auf Jesus. Hey, es gibt niemanden, der so überschwänglich vergibt wie Jesus. Es gibt niemanden in keiner Religion, in keiner Institution. Niemanden sonst gibt es die freie Gnade. Niemanden. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Seine überschwängliche Gnade. Ja, sie sind angekommen wegen der Wunder zu Jesus. Ja, das ist natürlich spektakulär. Er hat die Leute geheilt, oder? Aber schlussendlich, liebe Freunde, geht es nicht um Wunder. Es geht nicht um Wunder. Das ist Wunder findet sich überall auf der Welt. Das findet sich auch in anderen Religionen. Wunder. Wunder findet sich in der esoterischen Szene. Das ist gar nicht, natürlich ist es spektakulär, aber das ist nicht das, was darauf ankommt. Wie gesagt, auch wenn du geheilt wirst und ein Wunder erlebt, dann stirbst du trotzdem, oder? Ob du geimpft bist oder nicht, stirbst du irgendwann trotzdem. Jesus fragt, was ist einfacher? Sagen, dir ist vergeben, oder stand auf und lauf. Jesus heilt den Mann, um allen zu zeigen, dass er wirklich vergeben kann. Das ist der Sinn vom Wunder. Jesus heilt ihm, um zu zeigen, ich kann wirklich Schuld vergeben. Deine Schuld ist wirklich weg. Weil er weiss, dass wir das wissen müssen und dass wir daran zweifeln und dass wir an dieser Hoffnung, wie der Hund, dass wir loslassen. Und ich bin heute angekommen, um dir zu sagen, bist du fest an dieser Hoffnung? An dieser guten Nachricht von Jesus? Nie sonst gibt es die Gnade. Nie sonst gibt es die freie Barmherzigkeit. Die überschwängliche Barmherzigkeit. Nie sonst gibt es das. Und Wir werden jetzt abschließen, die Celebration, nicht mit Worship, sondern ich möchte, dass wir uns zusammen ausrichten auf Jesus. Jesus möchte dir heute sagen, dir ist vergeben. Und er will, dass du das weißt. Und er will, dass du aufstehst und dich aufrichtest und mit einer neuen Identität da rauslaufst.